Ich habe immer das Gefühl, es geht da drunter und drüber. Es geht manchmal Natrium, manchmal Kochsalz.
Also ich sage immer, normal salzen und möglichst kein Salzfass auf den Tisch.
Also das stimmt natürlich, dass es zeitaufwendig ist.
Aber hilfreich.
Also ganz ketzerisch würde ich hier sagen, dass es, glaube ich, den Ablauf hier nicht komplexer macht.
Cardio Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Cardio-Quartett Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Heling, ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen und ich freue mich, dass wir hier eben als kardiologisches Quartett versammelt sind. Und da begrüße ich Karin Rübak aus Dessau, niedergelassene Kardiologin.
Hallo zusammen.
Felix Jansen, Oberarzt an der Uniklinik in Bonn.
Hallo zusammen.
Und last but not least, Javid Hashemi, der Assistenzarzt ist am Virchow-Klinikum der Charité in Berlin.
Hallo in die Runde.
In diesem Podcast wollen wir alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus dem Gebiet der Herzinsuffizienz diskutieren. Und unser Ziel ist es, Ihnen damit eben in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse aus dem Bereich bereitzustellen. Das ist ein Podcast von der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der vorgestellten Studien entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und ich freue mich damit dann gleich das Wort an Karin weiterzugeben, die uns die Studie von Justin Itzekowitz, die Sodium-HF-Studie, vorstellen wird, die vor kurzem im Lancet publiziert wurde. Karin.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Patienten mit Herzinsuffizienz sollten ihren Salzkonsum einschränken, so steht's in den Leitlinien. Die Frage ist, auf welcher Evidenz fußt das eigentlich? Das Thema Salz erhitzt ja regelmäßig die Gemüter. Die Studien, die wir dazu haben, sind widersprüchlich und die einen sagen positiv, die anderen neutral, die anderen sagen, Salzkonsum ist schädlich. Deswegen ist Sodium-HF als internationale Open-Label-randomisiert-kontrollierte Studie natürlich mit Spannung erwartet worden. Sie ist im April diesen Jahres im Lancet publiziert worden. Die Fragestellung war also, kann die Reduktion der Natriumaufnahme in der Nahrung auf weniger als 1500 Milligramm pro Tag zukünftige klinische Ereignisse reduzieren oder eben auch nicht? Der primäre Endpunkt der Studie war die Kombination aus kardiovaskulär bedingter Krankenhauseinweisung, kardiovaskulär bedingter Vorstellung in der Notaufnahme oder Tod jeglicher Ursache innerhalb von 12 Monaten. Sekundäre Endpunkte waren die Zeit bis zum ersten Ereignis des Ereignistyps, ferner dann die Verbesserung der NYHA-Gruppe und im Lebensqualitätsfragebogen KCCQ verbessert ja oder nein. In die Studie waren 806 Patienten mit HEF-REF eingeschlossen, NYHA 2 bis 3. EF war mit 36% als Minimum angegeben. Alle sollten leitlinienkonform in maximal verträglicher Dosis eingestellt werden. Also die SGLT2-Hämmer waren damals noch nicht am Start. Die Patienten wurden also 1:1 nach dem Zufallsprinzip randomisiert, gemäß den lokalen Richtlinien. Es war, wie gesagt, eine internationale Studie, Australien, Kanada, Chile, Kolumbien, Mexiko und Neuseeland, sodass die diätetischen Gewohnheiten da schon etwas unterschiedlich waren in der Kontrollgruppe. Und die Währunggruppe war also natriumarme Diät unter 1500 Milligramm Natrium pro Tag. Wir können gleich nochmal drüber diskutieren, wie sich das umrechnet in die Kochsalzmengen. Durchschnitt Alter 67 Jahre, 33% Frauen. Was ist rausgekommen? Den primären Endpunkt der Studie erreichten in der Gruppe mit der Natriumreduktion 15%, in der Kontrollgruppe 17%. Wenn man die Endpunkte auseinander dividiert, dann ist der Tod jeglicher Ursache in der Gruppe mit niedrigem Natrium 6%, in der Kontrollgruppe 4%, also auch nicht signifikant unterschiedlich. Hospitalisierung 10% in der Natriumdiätgruppe, 12% in der Kontrollgruppe. Und was die Besuche in der Notaufnahme anbelangt, auch hier 0 Unterschied, beide Gruppen 4%. Das heißt, als Fazit des Ganzen, eine Natriumrestriktion in der Ernährung unter 1500 Milligramm pro Tag hatte keinen signifikanten Einfluss auf klinische Ereignisse bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz. Ein geringer Trend war so ein bisschen verzeichnet in den jüngeren Altersklassen, aber eben nicht signifikant. Auch keinen Unterschied, was das Körpergewicht anbelangt, den systolischen Blutdruck oder die Flüssigkeitsaufnahme in beiden Gruppen. 6 Minuten Gehtest, der gehörte zu den sekundären Endpunkten, kein Unterschied. KCCQ war moderat besser in der Gruppe mit der Salzrestriktion und die NYHA-Klassifikation war auch im Trend etwas günstiger in der Gruppe mit Natriumreduktion. Das waren die wesentlichsten Ergebnisse von Sodium HF.
Super, vielen Dank. Ich muss irgendwie gerade an die 50er Jahre zurückdenken, als so der Standard aus Digoxin, quecksilberhaltigen Diuretika und natriumarmer Ernährung bestand. Und ich glaube, jetzt lösen wir gerade den letzten Punkt auf, oder wie siehst du das?
Die Studie hat natürlich auch so einige Limitationen gehabt. Das muss man schon so sagen. Es war von den Ein- und Ausschlusskriterien ziemlich moderat gehalten. Und es war zwar eine relativ große Studie, die größte, die wir überhaupt haben im Moment mit über 600 Patienten. Alles, was davor war, waren 100 und mal 60 und sogar mal 30. Aber ich denke, man kann trotzdem nicht aus dieser Studie jetzt irgendeine Schlussfolgerung ziehen, wie man dem Patienten beraten soll, was den Kochsalzgehalt der Nahrung im täglichen Gebrauch limitieren sollte oder auch nicht.
Ich habe immer das Gefühl, es geht da drunter und drüber. Es geht manchmal Natrium, manchmal Kochsalz. Wie können wir das einordnen, diese 1500 Milligramm Natrium? Kann man die umrechnen? Ich glaube, das sind 3000 Milligramm Kochsalz oder noch ein bisschen mehr?
Ja, so Pi mal Daumen. Also 1000 Milligramm Natrium entsprechen etwa 2,5 Gramm Kochsalz oder umgedreht, ein Gramm Kochsalz sind 400 Milligramm Natrium in etwa. Also die Guidelines von 2016, die ESC-Guidelines, haben ja empfohlen, nicht über 6 Gramm zu gehen. Und die Amerikaner sagen 5 bis 7,5 Gramm Kochsalz. Also du hast völlig recht, es geht drunter und drüber, aber diese Umrechnung sollte man sich schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Ne? Also wir wissen ja aus dieser Studie aus dem letzten Jahr, diese ASS, dieser Studie, die die australischen Kollegen in China durchgeführt haben, dass es hier doch irgendwie einen Effekt gibt. Was ich mich gefragt habe bei der Studie, die du vorgestellt hast, Karin, ist ja, dass der Besuche in der Notaufnahme ja auch irgendwie einging. Und gerade Herzinsuffizienzpatienten haben ja ganz viele Komorbiditäten, die sie auch in die Notaufnahme führen. Wie denkst du denn darüber?
Ja, wie gesagt, das war ja null Differenz, ne? Aber ich glaube, das ist zu wenig in den Einschlusskriterien berücksichtigt worden. Da hast du völlig recht. Also von daher ist es für mich keine Studie, die unseren Behandlungsalltag jetzt wirklich verändern kann oder sollte.
Wie machst du es denn im Alltag? Was sagst du denn den Patienten?
Also ich sage immer, normal salzen und möglichst kein Salzfass auf den Tisch.
Genau, das sage ich meinen Patienten auch immer. Ich habe die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, habe ich mich mal jetzt gerade belesen, die sagt, dass der durchschnittliche Salzkonsum bei Männern in Deutschland bei 10 Gramm täglich liegt, bei Frauen bei 8,4 Gramm. Da ist dieses Runterdosieren auf 3300 Milligramm, also 3,3 Gramm, das ist ja schon ganz schön krass. Also meine Sorge ist immer, das schmeckt denen überhaupt nicht mehr.
Das ist das Problem, denke ich. Ne? Ich meine, die Deutschen sind ja nach wie vor immer noch sehr salzlastig beim Essen. Das ist einfach so. Und von daher, ob nur Männer und Frauen, das ist mir noch nicht so aufgefallen, dass da ein Unterschied ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn das da drin steht.
Ich kann mir vorstellen, dass das am Fleischkonsum auch liegen kann. Ja? Dass sozusagen mit höherem Fleischkonsum auch ein höherer Salzkonsum einhergeht.
Meinst du, aber auf ein Steak wirfst du ja jetzt auch nicht so viel Salz drauf, ne?
Also ein Hamburger, habe ich vorhin mal nachgeschaut, hat so 450 Milligramm. Fand ich jetzt gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. War ich überrascht.
Was, Natrium oder Salz? Natrium.
Ja, das stimmt, das war Natrium.
Ja, da muss man nämlich immer aufpassen, dass man genau das nicht durcheinander schmeißt. Weil das geht wirklich ratzfatz. Und genau das ist auch das Problem bei den verschiedenen Studien, dass es mal ist Natrium wurde sozusagen angepasst, mal wurde Kochsalz angepasst und dann geht es hin und her. Und man muss wirklich im Einzelnen immer schauen, was haben die da wirklich untersucht.
Also in dieser Studie war ja auch ein Manko, dass die auch keine Biomarker und nichts bestimmt haben. Das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt gewesen, ne? Das so vom Verlauf, was auch die Krankenhausaufnahmen betroffen hat. Ja, also es war jetzt nicht differenziert Verschlechterung der Herzinsuffizienz oder eben andere Begleiterkrankungen. Ne? Aber das ist alles nicht gemacht worden und die 24 Stunden Urinausscheidung für Natrium, was ja eigentlich der Goldstandard in den Studien immer ist, das ist auch nicht gemacht worden in dieser Studie aus Budgetgründen. Das sollte praktikabel sein und möglichst einfach vom Studienprotokoll gehalten werden. Aufgrund dieser beteiligten Länder wie Kolumbien und Co., da macht ja keiner eine Bestimmung der Natriumausscheidung im Urin.
Naja, es gab eine ganze Reihe von Kritikpunkten an der Studie. Ja. Also, dass zum Beispiel ja relativ früh abgebrochen wurde, dass nicht die erzielte Zahl von Patienten, die hatten 992 geplant, es wurden nur 806 eingeschlossen. Hm. Die Eventrate war deutlich niedriger als erwartet. Die war, glaube ich, nur 17% in 12 Monaten, ja. Und die hatten 25 erwartet und so weiter und so weiter. Also, es bleibt eine spannende Studie, die uns, also, nach meiner Ansicht aber eigentlich nur zeigt,
dass wir es nicht wissen.
Ich wissen genau. Das immer noch. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter an der Stelle. Und dann wäre Javid jetzt am Start mit Electronic Arts, Guideline Directed Medical Treatment. Auch ein aktuelles Paper, publiziert im JAC vor wie vielen Monaten, also jedenfalls dieses Jahr.
Genau, also ich möchte die PROMPT-HF-Studie vorstellen, die im Frühjahr 2022 auf dem ACC präsentiert wurde und sich beschäftigt damit, dass wir zwar auf der einen Seite immer neue Pharmakotherapeutika entwickeln und immer neue Devices entwickeln, aber am Ende des Tages, obgleich diese Interventionen zeigen, dass sie einen Mortalitätsbenefit für die Patienten hervorrufen, die Patienten seltener im Krankenhaus sind, die Patienten eine bessere Lebensqualität haben. Trotzdem können diese Interventionen nur wirken, wenn sie dann auch ankommen beim Patienten oder bei der Patientin. 1985 hat mir so der oberste amerikanische Mediziner, ja, also General Koop, hat gesagt, Drugs don't work in patients who don't take them. Das ist so ein bisschen so der Hintergrund, weswegen es zu dieser Studie kam. Nun, was haben die Kolleginnen und Kollegen gemacht? Wir wissen also, Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung, die immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft, zumal unsere Gesellschaft immer älter wird. Wir wissen, dass über die letzten Jahrzehnte unsere Therapeutika besser wurden, was sich auch darin zeigt, dass in den Kontrollarmen der Studien auch bei den neuesten Substanzen, auch die Kontrollarme der Studien, niedrigere Event-Rates, Ereignisraten zeigen, als sie das vor 10 oder 15 oder 20 Jahren getan haben. Nun, wenn wir uns allerdings Real-World-Data abseits der Studien anschauen, Registerdaten, sehen wir, dass die allermeisten Patienten entweder nicht alle Substanzen drin haben, die empfohlen sind in den Leitlinien, oder die Zieldosen nicht erreicht sind. Lange Zeit haben wir uns natürlich damit zufrieden gegeben, einfach die Schuld dem Patienten zuzuschieben und zu sagen, naja, die nehmen sie halt nicht oder sind sie halt irgendwie schuld. Was die Kolleginnen und Kollegen geschaut haben, wie man das ändern kann, war das Verhalten der Ärztinnen und Ärzte, also uns adressierend. Und zwar haben sie eine clusterrandomisierte Studie aufgesetzt. Also clusterrandomisiert heißt, dass man seine Krankenhäuser oder Studienzentren ausgesucht hat, die halt zu der einen Gruppe gehören und eine Vergleichsgruppe. Und die Interventionsgruppe, die haben im Computersystem eine Software gehabt, die die Medikation der Patienten überprüft hat. Also, wenn ein Patient zur Visite gekommen ist, hat die Software die Medikation überprüft und hat dann überprüft, ob von den 4 Basismedikamenten, die gegeben werden sollen, nach Leitlinien alle 4 denn vorhanden sind. Und wenn ja, wunderbar. Wenn nein, ist ein Alarm angegangen. So ein Alarmsymbol auf dem Bildschirm der Ärztin und des Arztes. Mit Hinweis darauf, folgende Substanz fehlt. Und dann gab es halt die Vergleichsgruppe, in der das halt einfach nicht war, wo halt ganz normal Patientinnen und Patienten in die Sprechstunde kamen, ihre Behandlung halt bekommen haben und sind wieder nach Hause gegangen. Und nach 30 Tagen hat man angeschaut, vergleichen die beiden Gruppen, haben denn die Patientinnen und Patienten, die in den Zentren waren, wo es diesen Alarm gab, wo diese Software das überprüft hat, haben die denn mehr Medikamente, die Leitlinien empfohlen sind? Und wenn sie die haben, ist denn die Dosis auch angepasst worden? Ja, also sind sie sozusagen adhärenter der Leitlinientherapie gegenüber? Und das konnten die Kolleginnen und Kollegen mit 1300 Patienten in etwa aufzeigen. Ja, also 650 pro Arm in etwa. Und konnten da zeigen, dass die Patientinnen und Patienten nach 30 Tagen, die sagen, so eine computerunterstützte Therapie hatten, die haben halt mehr Substanzen gehabt, die Leitlinien empfohlen sind, und innerhalb dieser Substanzen waren sie näher an der Leitlinien-Dosisempfehlung als diejenigen, die das nicht hatten. Und ich finde, das ist eine großartige Studie, die zeigt, dass dieses, was häufig untergehen kann, gerade in Zentren, wo es einen hohen Umsatz gibt, da wo es vielleicht auch gerade bei diesen Herzinsuffizienzpatienten viele Baustellen gibt, die die Patientin der Patient besprechen möchte, wo man diese Problemfelder besprechen kann, aber die Basis, die Grundsubstanz, das Backbone der Therapie wird halt einmal automatisiert überprüft, und wenn es Verbesserungsbedarf gibt, wird da kurz angezeigt, und wenn die Ärztin oder der Arzt entscheidet, ja, das stimmt, das fehlt, aber es gibt einen medizinischen Grund, warum ich das nicht drin habe, dann kann man natürlich auch darauf verzichten, aber dieser Hinweis kommt und der kann uns natürlich unterstützen. Und wenn wir das schaffen einzubringen, hilft uns das, glaube ich, mehr als so manche neue Substanz, die halt kommt, oder so manches neues Device, was aber, wenn es nicht am Patienten ankommt, bringt es im Alltag auch nichts.
Okay, vielen Dank. Es ist ja jetzt im Grunde, reiht sich die Studie ja ein in, wie soll ich sagen, eine ganze Reihe von Studien, in denen man halt versucht hat, die Therapietreue zu verbessern. Also mir fehlt dazu die von Martin Schulz und Ulrich Laufs, die Pharm-CHF noch ein. Da wurden die Medikamente täglich geblistert für die Patienten, um sicherzugehen, dass die Patienten auch wirklich die Medikamente nehmen. Hier versucht man jetzt, jemanden anderen an Bord zu holen, nämlich die Care Providers, also sozusagen die Ärzte oder die Herzinsuffizienzschwestern, damit die daran denken, es müssen 4 sollen sein. Also wir sind ja auch 4, das trifft sich. Ich weiß nicht, wie ordnest du das ein? Ist das was Praktikables?
Ich finde es super. Weil ich glaube einfach, sagen, die Überprüfungen sind von den 4 Substanzen, alle 4 an Bord und sind sie in der Zieldosis, ist eigentlich etwas, was, worauf wir unsere Energie nicht verschwenden sollten. So, das sollte einfach, kann automatisiert überprüft werden. Es ist ein Sicherungsmechanismus, der das Überleben der Patienten sichert. Ich finde das super. Ich glaube, eine Herausforderung wird sein, dass man das breit implementieren kann in die verschiedenen Systeme hinein, weil wir dann doch sehr heterogen sind. Praxen, Kliniken und so. Also ich weiß, dass ich sagen, an meinem eigenen Haus für so mancherlei Untersuchungen immer noch einen Fax verschicken muss. Da gibt es bestimmt technische Herausforderungen leider noch. Aber in der Sache finde ich das super. Und wenn wir schaffen, sagen, im Sinne auch, also wir kommen ja auch immer weg von dem Begriff der Compliance hin zur Idee der Therapieadhärenz, also die gemeinsame Entscheidungs- und Therapiefindung. Ich glaube, da ist es super, auch uns Ärztinnen und Ärzte an Bord zu holen und auch uns in die Verantwortung zu nehmen.
Wir haben ja in der Praxis das Riesenproblem, dass die alle so bleiben, wie sie aus dem Krankenhaus gekommen sind. Und dann passiert da nichts weiter. Wie ist das denn gemacht worden in der Studie?
Genau, also es gab sagen, in der Evaluation des Effektes gab es sagen, 2 Parameter. Das eine ist, die Anzahl der Substanzen, ist die verändert oder nicht? Also die Anzahl der Substanzklassen. Und die zweite Evaluation war, ist die Dosis auf Ziel, also wie viele Medikamente, die drin sind, sind auf Zieldosis nach Leitlinie. Und auch da gab es einen Anstieg.
Ich finde den Ansatz auch spannend, aber ich stelle mir gerade vor, in unserer Herzinsuffizienz-Sprechstunde wenn da alle Nase lang irgendeine Meldung kommt, ich meine, ich gehe davon aus, dass wir das hoffentlich ordentlich machen, aber zum Beispiel in der Haushaltspraxis, die da einen Durchlauf von 50, 60 Leuten haben und dann kommen da die Meldungen, ich würde das gern mal in Praxis sehen, wie das da so geht.
Also das stimmt natürlich, dass es zeitaufwendig ist.
Aber hilfreich.
Felix, was denkst du denn?
Ja, David, super spannende Studie, ein sehr interessanter Ansatz. Ich habe mich gerade gefragt, ob man dem Patienten nicht doch auch noch ein bisschen mehr Verantwortung trotzdem wieder rückübertragen kann. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass der Patient das selber so ein bisschen im Blick hat. Ich stelle mir jetzt vor, der Patient wird entlassen, geht dann vielleicht zu Frau Rieback ins MVZ, dann nochmal zum Hausarzt. Es sind ja verschiedene Systeme, die da jeweils genutzt werden, auch was die Software angeht. Oder in der Studie ist er wahrscheinlich dann immer in das Studienzentrum zurückgekommen, ne? Nehme ich mal an.
Ja, also das ist natürlich die Limitation, die ich verschwiegen habe in der Studie. Die sind halt alle an der Uni Yale angehangen gewesen, die Studienzentren, die 97, und haben halt dasselbe Softwarepaket halt genutzt. Entsprechend konnte man sagen, eine Software nutzen, die halt überall aufgehangen war. Das müsste man, wenn man das sagen, in real life außerhalb eines Zentrums ausbreiten möchte, muss man das natürlich deutlich anpassen und anders programmieren, ja klar.
Ja, wer hat dann die Therapiehoheit? Hausarzt und der Kardiologe und überall ploppt das da auf. Keiner fühlt sich verantwortlich, ne? Das ist schon in so einem Zentrum natürlich super, ne?
Also ganz ketzerisch würde ich hier sagen, dass es, glaube ich, den Ablauf hier nicht komplexer macht, sondern es sind ja Fragen, die sich ja auch im Alltag eigentlich stellen sollten. Nur häufig stellen wir uns die Fragen halt nicht, weil aufgrund des Zeitdrucks, aufgrund des Drucks anderer Probleme, ignorieren wir es halt häufig.
Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, haben die das Ergebnis stratifiziert nach dem Healthcare-Provider, der sich kümmern sollte? Also mich würde interessieren, ob, also die haben ja eingeschlossen Ärzte, Physician Assistants und Nurses. Jetzt frage ich mich, ob eine von diesen Gruppen zugänglicher für Ratschläge ist. Also sind die Nurses eher bereit, die Heart Failure Nurses, waren die eher bereit, das umzusetzen, was ihnen die Software vorgeschlagen hat, als es die Ärzte waren? Also könnte ich mir fast vorstellen.
Wenn wir uns die Subanalyse anschauen, würde ich mir auch gerne mal die Subanalyse anschauen nach Altersstratifikation, ja, nach Care Providers.
Okay.
Ja, also ich kenne so manchen, natürlich nicht an den Häusern, in denen ich tätig war bisher, ja, aber ich kenne natürlich Ärzte, die auch einfach Sachen wegklicken, einfach wenn sie nicht beabsichtigt haben.
Okay, es gab viel zu lernen, glaube ich. Ich habe gelernt, dass ihr immer noch Faxe an der Charité benutzt. Das hat sich nicht geändert, seit ich weg bin. Ansonsten, wie bringen wir es zum Ende? Felix, sag mal was.
Also, dann würde ich das nochmal ganz kurz vielleicht zusammenfassen. Karin, von dir habe ich gelernt, Salzrestriktion bei Herzinsuffizienz, keine ganz klaren Empfehlungen, auf jeden Fall moderat salzen und kein Salzstreuer auf den Tisch, das habe ich für mich mitgenommen heute. Und David, schönes Paper zur neuen digitalen Option, wie man Medikamentenadhärenz steigern kann. Auch sicherlich ein spannendes und zukunftsrelevantes Feld. Ja, damit möchte ich mich bei euch und bei Ihnen als Zuhörer und Zuhörer bedanken. Und dann sind wir mit der ersten Folge fertig und ich würde mich freuen, wenn Sie zur nächsten Folge wieder einschalten. Die ist zu hören am 10. August, Mittwoch in 2 Wochen. Vielen Dank, wiederhören.
Das war Cardio-Quartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.